NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Der Überblick aus dem Studio Lüneburg mit Grete Hanitz. Guten Tag. Das, was da heute auf dem Truppenübungsplatz in Munster läuft, hat so noch nie gegeben. 2000 Bereitschaftspolizisten aus ganz Norddeutschland sind zusammengekommen und trainieren gemeinsam für den Ernstfall. Denn immer wieder müssen sich die Polizeien aus dem Norden unterstützen. Zum Beispiel bei Hochrisikofußballspielen oder bei brenzligen Situationen wie beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg, wo die Einsatzkräfte schnell ins Visier der Gegenseite geraten.
Vermummte Menschen zünden Pyrotechnik, die Rauchschwaden erschweren die Sicht und Schmährufe schallen den Polizisten entgegen. Gleich treffen zwei Demonstrationszüge aufeinander, zwischen ihnen die Einsatzkräfte. Sie müssen die aufgeheizte Stimmung beruhigen und die Gruppen ohne Zwischenfälle aneinander vorbeilenken. Dieses Szenario ist Teil der Großübung der norddeutschen Polizeien.
Wir haben viel Übungsbedarf, im Einsatz funktionieren wir sehr gut, aber wie gesagt, wir widmen uns ja hier auch Lagen, die so im Denkbaren liegen und noch nie eingetreten sind.
Polizeidirektor Michael Ebert, der die Übung in Munster mit organisiert hat. Eine solche Situation ist auch die folgende. Ein fiktiver Bombenanschlag, bei dem Zivilisten teils schwer verletzt werden. Ein hektisches Durcheinander, bei dem die Einsatzkräfte die Täter ausfindig machen und die Verletzten bergen müssen. Bei solchen Situationen geht es laut Thomas Ilgner, dem Leiter der Hundertschaft aus Lüneburg, auch darum, die erlernten Fähigkeiten in der Praxis umzusetzen. 500 Polizisten spielen bei dem Training die Störer. Sie wechseln also für den heutigen Tag die Seite und fordern ihre Kollegen in unterschiedlichen Situationen heraus. Auch in dieser Rolle werden wichtige Erkenntnisse für den Polizeidienst gewonnen, meint Bereitschaftspolizist Bill Retz.
Grundsätzlich, denke ich, ist es für jedermann hier eine große Erfahrung, mal die andere Seite zu betrachten und auch mal selbst als Störer zu fungieren, wahrzunehmen, wie Handgriffe der eingesetzten Beamten wirken, ob man Schmerzen verspürt oder ob es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überzogen ist oder nicht.
Mit der Übung heute sind alle zufrieden. Jetzt geht es darum, die Ergebnisse auszuwerten.
Henrik Zinn berichtete. Der Pink Lady Apfel, die Kartoffel Linda, diese gängigen Apfel- und Kartoffelsorten landen ja häufig im Einkaufskorb. Dabei gibt's auch viele ältere Obst- und Gemüsesorten. Im Freilichtmuseum am Kiekeberg in Rosengarten wurden heute zum 26. Mal der Apfel des Jahres und zum ersten Mal die alte Kartoffelsorte des Jahres gekürt. Die diesjährigen Gewinner, der rote Franz-Apfel und die Kartoffel Carlena.
Carlena, gelbfleischig und cremig im Geschmack. Die erste Gewinnerin der alten Kartoffel des Jahres stammt aus Karo in der ehemaligen DDR.
Carlena hat sich im über 30-jährigen Anbau behauptet, gegenüber vielen neueren Sorten. Ist immer noch beliebt, gerade in der Verarbeitung. Kann man sie zu Chips, frühen Chips nehmen, man kann sie zu Kroketten verarbeiten, aber man kann sie auch als frühe mehlig kochende sehr gut auf den Teller genießen.
So Carsten Ellenberg, Kartoffelzüchter und Jurymitglied. Vielseitig und robust, das mache die Carlena aus, die Kartoffelsorte lasse sich nämlich gut lagern. Und der diesjährige Gewinnerapfel, der heißt Franz, roter Franz.
Er ist so süßsäuerlich, recht saftig und fruchtig und wird nicht so schnell mehlig.
Sagt Eckhard Brandt, Obstbauer, der die vom Aussterben bedrohte Sorte aus Schleswig-Holstein ebenfalls zum Sieger gewählt hat. Gut 100 Jahre alt sei diese Rarität, die besonders lange auch nach der Ernte noch gut schmeckt.
Ja, es ist ein schöner später Apfel, der also nachdem die vielen, vielen Herbstäpfel dann von uns gegangen sind, immer noch knackig da ist. Und er sieht sehr schön aus. Man kann ihn für dekorative Zwecke verwenden. Und er hat einen durchaus passablen Geschmack. Und er hält sich eben bis ins frühe Frühjahr hinein.
Mit etwas Glück gibt's die Carlena bereits im Spätsommer auf dem Wochenmarkt zu kaufen. Den roten Franzapfel ab Herbst.
Ein Beitrag von Lisa Göllert. Im April vor 20 Jahren hieß es in Hitzacker Land unter. Die Altstadtinsel stand komplett unter Wasser. Einen effektiven Hochwasserschutz gab es da noch nicht. Seitdem hat sich viel getan. Eine fast 1 Kilometer lange Spundwand wurde errichtet. Sie soll die Stadt vor den Fluten schützen und hat sich auch schon bewährt. Aber nach neuesten Berechnungen reicht sie in Zukunft nicht mehr aus. Anna Fietz hat sich in der Stadt umgehört, wie die Menschen das Hochwasser von 2006 erlebt haben und welche weiteren Schutzmaßnahmen jetzt ergriffen werden müssen.
Klaus Lehmann guckt aus seinem Fenster direkt aufs Wasser. Und das kam 2006 bedrohlich nahe. Mehr als 7 Meter hoch stand es in Hitzacker.
Ja, Sie sind hier richtig abgesoffen, ne?
Ja, ja. Das Vorderhaus, da lief es zum Fenster rein. Und dann in den Hof. durch die Türen durch.
Keller liefen voll, Anwohner stapelten Sandsäcke. Nach der Flut war allen klar, ein Hochwasserschutz muss her. Eine fast 1 Kilometer lange Spundwand wurde errichtet mit mobilen Schutzwänden, die bei Hochwasser drauf montiert werden können. Das sogenannte Jahrhundertbauwerk kostet mehr als 70 Millionen Euro. Viele Anwohner waren skeptisch, doch mittlerweile sind sie hier froh, dass die Mauer steht. Klaus Lehmann.
Ich bin heute ein Befürworter der Hochwasserschutzwand, wo ich anfangs sagte, muss das sein? Und da waren jetzt wunderschöne alte Pappeln. Aber die Sicherheit, die dahinter steht, ist dann eigentlich auch das, was das Gute ist. Ne?
Den Stresstest für die Spundwand gab es 2013. Da fehlten nur wenige Zentimeter und das Wasser wäre über die mobile Schutzwand geschwappt. Deswegen muss jetzt nachgerüstet werden. Sven Ebeling, Geschäftsführer des zuständigen Jetzeldeichverbands.
Wir müssen jetzt hier das Ganze neu überplanen und wir haben hier tatsächlich Fehlhöhen zwischen 60 und 80 Zentimeter.
Die mobilen Schutzwände werden einfach nochmal erhöht. Spätestens 2030 ist Baubeginn. Ob das dann ausreicht, wird das nächste Hochwasser zeigen.
Anna Fietz berichtete. Schauen wir zum Schluss der Sendung in den Kreis Harburg nach Seevetal. Da gibt es einen Ortsteil, der heißt Horst. Das Ortsschild mit der Aufschrift Horst scheint einen besonderen Reiz auszuüben. Zumindest wurde es schon mehrfach geklaut. Deshalb hatte man sich in der Gemeinde einen Aprilscherz überlegt. Um dem Diebstahl künftig vorzubeugen, hieß es, der Ortsteil solle umbenannt werden. Das Ortsschild Horst wurde kurzerhand gegen das Ortsschild Klaus getauscht. In sozialen Foren wurde dieser Aprilscherz gefeiert. Es gab aber auch Kritik. Der Bürgermeisterin wird vorgeworfen, Steuergelder für eine aufwendige PR-Aktion verschwendet zu haben. Die Landeszeitung hatte zuerst berichtet. Kai Racke, wie reagiert man denn im Seevetaler Rathaus auf die Vorwürfe?
Ja, Bürgermeisterin Emily Wede sagt, sie fände es schade, dass nicht alle über diesen Aprilscherz lachen können. Es habe sich lediglich um ein billiges Schild für 30 Euro gehandelt, das sie bei einem Baustellenbeschilderer gekauft habe und sie habe es privat gezahlt. Ihr Hauptkritiker Timo Rönsch von den Freien Wählern in Seevetal wirft ihr genau das vor. Rönsch sagte dem NDR, wenn die Bürgermeisterin das Schild privat gezahlt habe, dann habe die Samtgemeinde einer Privatperson erlaubt, ein hoheitliches Verkehrsschild auszutauschen. Das sei problematisch. Von den Lohnkosten für den Bauhof und andere, die bei der Aprilscherzaktion dabei gewesen sind, ganz zu schweigen. Rönsch, der am 13. September bei der Bürgermeisterwahl in Seevetal gegen Emily Wede antritt, glaubt auch, dass noch viele Fragen offen sind. Offen ist auch, was aus dem Ortsschild Klaus geworden ist. Es wurde nämlich schon wieder geklaut. Und das bereits, kein Scherz, am 1. April.
Soweit der Überblick aus dem Studio Lüneburg. Am Mikrofon war Grete Harnitz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.